Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es freut mich sehr, wieder einmal bei euch in der Gemeinde zu sein und da am Wort zu dienen. Diesmal bin ich nicht alleine gekommen. Mein Schwager, einer von vielen Schwagern, hat mich heute begleitet, was immer natürlich erfreulich ist, dass man nicht alleine reisen muss. Und die von euch, wo Italienisch könnt, ja, er ist ursprünglich Italiener, also eigentlich durch und durch Italiener, dann ja, bitteschön. Ja, wir wollen gemeinsam heute Morgen über einen Mann reden. Ein Mann, der uns wahrscheinlich in der Zeit, wo wir leben, sehr vieles zu sagen hat. Ein Mann, über den Petrus sagt, 2. Petrus Kapitel 2, 2. Petrus 2, Petrus redet sehr positiv über ihn. Wir werden sehen, man wird ihn auch anders, in anderer Blick sehen oder anderer Sicht sehen. In 2. Petrus Kapitel 2, da lesen wir Vers 7 bis 9, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, gequält der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihrem gesetzlosen Werken. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Ja, genau dies sehen wir ja in einem Leben eines Lots, 1. Mose 13, 14 und 19. Wir sehen einen Mensch, der auf der einen Seite Gott gehörte, aber wiederum ein Mensch, der auch ein Teil dieser Welt sein wollte. Und dieser innere Kampf werden wir heute anschauen. Wenn Petrus ihn gerecht nennt, ja, in seiner Stellung war er gerecht. Aber ich glaube, über Lot können wir auch genau dies sagen, was Paulus in 1. Korinther 3, Vers 15 uns ja, klar macht, auch als Warnung, 3, Vers 15, wo es steht: Wird aber jemands Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Paulus spricht über einen Mensch, der sehr wohl gläubig ist, wiedergeboren ist, der einmal beim Herrn sein wird, aber seine Werke, da bleibt nichts übrig. Er lebte ein Leben, wo der Herr ihn errettet hat, aber nicht ein Leben ganz zur Ehre Gottes. Und interessant zu sehen, dass auch Jesus in seiner Endzeitrede in Lukas Kapitel 17, auch da wird Lot erwähnt. Lot als ein Beispiel und als Warnung. Also als Beispiel für Zeit kurz vor der Kommen des Herrn. Da lesen wir Vers 28 bis 30. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Und dann noch Vers 32 dazu: Gedenkt an Lots Frau. Ja, wir werden jetzt ein wenig über Lot reden, über sein Leben. Wir werden sehen, dass Lot eigentlich eine endzeitliche Warnung ist. Vielleicht auch ein Spiegelbild für das Christentum in der Endzeit, kurz vor die Entrückung, kurz vor das schlussendliche Gericht Gottes. Aber bevor wir das Leben Lot anschauen werden, möchte ich nochmal beten. Aber Vater, danke für diese heutige Morgen. Danke, dass wir als Gemeinde, als Geschwister im Glauben vor dir kommen dürfen, als Leib Christi. Ja, Herr, wir haben alle Grund, vor dir zu kommen. Dich lobe und preise, dich anzubeten für all dies, was du für uns vollbracht hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben, dass wir darin forschen dürfen. Und so öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, Lot als Warnung für jeden Gläubigen. Für jeden Gläubigen, der meint, Man könne mit der Welt leben und trotzdem gleich geistlich unbeschädigt bleiben. Wie wir dann sehen, unmöglich. Das Neue Testament nennt ja Lot Gerechten, einen Gerechten. Wir haben gesehen, in seiner Stellung war er gerecht. Aber sein Leben zeigt, man kann gerecht sein und dennoch Entscheidungen treffen, die alle prägen. Entscheidungen, die seine Ehe geprägt haben, seine eigenen Kinder geprägt haben, die nächste Generation geprägt haben, eine ganze Umfeld geprägt haben. Ja, Lot ist ein Beispiel für einen Mann, der Gott kannte. Ich sage mal so, in unserem Kontext wiedergeboren war, aber wie durchs Feuer gerettet. Ja, was sind diese Punkte im Lebenslot, wo so tragisch oder so markant waren? Erstmal sehen wir Lot, er ist der Verwandte Abrahams. Abraham war ja sein Onkel. Lot kam mit Abraham mit ins verheißene Land, nach Lande Kanaan. Eigentlich hätte Abraham Lot nicht mitnehmen sollen. Gott sagt Abraham sehr klar, 1. Mose 12, gehe du. Abraham nimmt aber Lot dennoch mit. Wahrscheinlich aus familiären Gründen. Lot hat seinen Vater verloren, der Bruder Abrahams, Haran. Und er meint es wahrscheinlich gut. Aber wir werden sehen, nicht ausführlich, aber Abraham entscheidet vieles, etliches in sein Leben, wo schlussendlich Konsequenzen hatten für das gesamte Leben eines Abrahams bis zum heutigen Tag auf Israel hin. Lot kam mit und aus Lot sind zwei Völker entstanden, Moab und Ammon, die schlussendlich zu Feinden Israel geworden sind. Eine andere Entscheidung, wo Abraham trifft, war nach Ägypten zu gehen. Es war Hungersnot in Kanaan. Er geht nach Ägypten und Lot mit ihm. Und in Ägypten erfährt Lot eine andere Welt. Eine Welt, wie hat das Volk Israel gesagt, Zwiebel und Knoblauch. Ja. Es ging ihnen gut in Ägypten, was den Fleisch angeht, nicht aber geistlich. Lot erfährt dies. Aber auch da, Abraham kehrt zurück aus Ägypten und wer kommt mit ihm zurück? Der zukünftige Mutter Ismaels. Auch Ismael, der schlussendlich einer der Feinde Israel wird. Also Abraham entscheidet auch etliches, was gegen Gott ist. Und jedes Mal trägt er eine Last mit sich mit. Und dennoch, bei Abraham sehen wir immer wieder diese Frage nach Gott. Immer wieder diese Besinnen nach Gott. Immer wieder lesen wir, wie Abraham eine Opfer Gott darbringt. Ein Höhepunkt ist natürlich, wo Gott ihm sagt, nimm deinen einzigen Sohn und opfere ihn an dem Ort, wo ich dir zeigen werde. Und Abraham glaubt an Gott, er vertraute Gott. All dies sehen wir bei Lot nicht. Nirgendwo lesen wir, dass Lot Gott sucht. Und so kommt es dazu, dass Abraham und Lot sich trennen müssen. Wir lesen 1. Mose Kapitel 13, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne öffnen. Wir werden etliche Verse im Lebenslot anschauen, wo wir lesen, Vers 5 und 9, bis 9, Kapitel 13, 1. Mose 13. Aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand Streit zwischen den Hirten des Abrahams Vieh und dem Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pharasiter im Land. Da sprach Abraham zu Lot, es soll doch nicht sein, Streit zwischen mir und dir, zwischen meinem Hirten und deinem Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Also ein sehr plausible Ereignis, ein plausibler Gedanke Abrahams, wir müssen uns trennen. Es war nicht falsch. Ihr ganze Vieh hat sich sehr vermehrt. Es kam zu unnötigen Konflikten. Und Abraham sagt, Lot, wähle den Ort, wo du gehen willst. Und so geht schlussendlich Lot. Und ab diesem Moment sehen wir, wie Lot denkt. Ich habe mehrere Punkte in Bezug auf das Leben Lot. Das erste Punkt, der Anfang. Wir sehen, der Blick regiert. Nicht das Innere regiert, sondern der Blick regiert. Wo es zu dieser Trennung von Abraham kam, lese mir Vers 10, da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue. Denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört. Ist interessant, was da steht, wie der Garten Ägyptens. Kurz zuvor war Lot in Ägypten. Und siehe da, er sieht dies, was attraktiv ist. Und wir sehen, der Fall, der beginnt nicht in Sodom, er beginnt in Lots Blick. Er blickte, er schaut, bewertet, vergleicht und unterscheidet nach dem, was fruchtbar und attraktiv ist. Sind wir ehrlich, würden wir wahrscheinlich auch tun. Stimmt's? So ist es doch. Visuell. Vieles funktioniert ja bei uns visuell. Wenn wir ein neues Auto kaufen, kaufen wir es wirklich rein nach seiner Qualität? Öffnet ihr erstmal die Motorhaube und schaut mal, welche Qualität dieser Motor hat, wie langlebig er sein wird und so weiter? Oder ist es zuallererst der Optik? Mal Dokumentarfilm gesehen über die Autoindustrie, da ging es, glaube ich, auf Mercedes. Und er hat dann erklärt, wie wichtig ihnen der Leder ist, gut bearbeitet und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, der, wo es sie finanzieren kann, der schaut genau auf diese Art Qualität. Und das spricht auch einer an. Also das Optische spricht uns zuallererst an. Ja, wenn wir einen Mensch sehen, was machen wir? Wir schauen von oben nach unten und wir haben eine Schublade, tack, da steckt er jetzt drin. Ja? Und auf einmal merkt, oh, er ist gar nicht so, wie ich dachte. So sind wir halt Menschen. Aber bei ihm nochmal zurück zu Lot, wie auch wir, er schaute auf das Fruchtbar, dies, was attraktiv ist, nicht nach dem, was heilig ist, nicht nach dem, was Gott ehrt, nicht nach den geistlichen Folgen, sondern das Äußerliche. Und dies, wie Lot entscheidet, ist schlussendlich Religion des Fleisches. Optik statt Offenbarung. Vorteil statt Wahrheit. Ja, Geschwister, wer mit dem Auge lebt, wird blind für Gottes Warnschilder. Wer mit dem Auge lebt, wird blind für Gottes Warnschilder. Kommen wir zum zweiten Station seines Lebens. Die Wahl. Selbstwille statt Gottes Wille. Vers 11 lesen wir. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Sie trennen sich. Und was sehen wir? Und Lot erwählte sich die ganze Jordanebene. Also dies, was attraktiv war. Hier steht nicht, Lot fragte den Herrn. Hier steht nicht, Lot erwählte sich. Also er trifft eine Entscheidung. Ja, manchmal müssen wir Entscheidungen treffen. Auch bei uns Christen kann das manchmal sehr kompliziert werden. Ich muss noch darüber beten. Okay, richtig, bete darum. Erwarte eine Antwort von Gott. Aber es gibt die, die schon Jahre beten und nie eine Entscheidung treffen. Das ist wieder dieser andere Extrem. Da geht es um was anderes. Die Art Prioritäten, welche Lot getroffen hat. Das Ton in seines Lebens wie Lot ist, ich will. Es ist lauter, Herr, was willst du? Ja, Geschwister, viele wollen Gott nicht verleugnen, aber sie wollen ihn nur als Mitunterzeichner ihrer eigenen Pläne. Nicht Gottes Pläne, eigene Pläne. Und Gott, hoffentlich bist du dann auch dabei. Und da kommen wir zur nächsten Stufe, Station, der Kompromiss in Etappen. Wir sehen in Vers 12, wo es steht, Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Zelte bis nach Sodom. Das ist ein wichtiger Vers, eine wichtige Information in Bezug auf die Art und Weise, wie Lot einen Ort auserwählt, aber dann, was innerlich auch mit ihm geschieht. Ja, er zieht nicht sofort in diese sündhaftige Stadt hinein, aber bis nach Sodom. Ja, und so arbeitet der Teufel, so arbeitet die Welt. Zuerst Nähe, dann Gewöhnung und dann Bindung. Es ist immer ein Prozess. Heute heißt es nur ein bisschen. Morgen nicht so schlimm. Und übermorgen der Gedanke, ich kann ja jederzeit wieder gehen. Aber wir müssen verstehen, Geschwister, wer nur bis an den Rand geht, merkt oft nicht, wann der Rand längst verschwunden ist. Und das geschieht uns alle auch. Lot nochmal, bis nach Sodom. Er war noch nicht in diese Stadt Sodom. Aber da kommt eine Prägung. Das geschieht uns alle. In täglichen Entscheidungen, die wir treffen. In der Art und Weise, wie wir in der Welt leben und oft eben keine klare Linie haben. Wir beginnen, gewisse Punkte zu tolerieren. Und auf einmal merken wir nicht mehr, wir sind ein Teil von dies geworden, was wir eigentlich nie sein wollten. Wir konsumieren dies, was wir früher nie konsumiert hätten. Meine optisch, was wir anschauen, was wir hören. Man hat vielleicht früher ganz klare Linie gehabt und auf einmal beginnt man es zu tolerieren. Ich sehe es auch bei uns, in der Familie, Gemeinde. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, sehr, eher konservativ. Einen Fernseher haben wir nie gehabt zu Hause. Also wir sind ohne Fernseher aufgewachsen. Und als Kind dachte ich, wo bin ich immer zu meinen Freunden gegangen, Fernseher zu schauen. Ja, man wollte es trotzdem. Nachhinein, heute, wenn ich selber Kinder habe und mittlerweile schon Großvater bin, sehe ich, ich bin meinen Eltern dankbar für diese Entscheidung, wo sie getroffen haben. Aber jetzt kommt dieser Aber. Ich merke das an der älteren Generation sowie an der jungen Generation. Auf einmal sagt man, es ist nicht so schlimm. Und was macht man dann? Man kauft sich einen Bildschirm. Keine Sünde noch. Noch lang nicht. Eine große Bild. Ja, ich weiß, bei den Christen ist es so, man kauft einen kleinen Bildschirm. Ja? Das ist dann nur so eine. Man ist noch nicht ganz dabei. Und interessant zu sehen, er kauft einen kleinen Bildschirm, er kommt nach Jahren in dieses Haus rein. Da. Ja, so, dann sind dann die richtigen Bildschirme. Ja, wenn man schon schaut, dann richtig. Aber der Punkt, wo ich hin will, es geht nicht um den Bildschirm. Wenn du einen hast, sei gesegnet. Aber mach diesen Bildschirm zu Segen. Und was leider bei uns geschieht, wir beginnen zu tolerieren. Eben, es ist nicht so schlimm. Und man schaut ein bisschen da, ein bisschen mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr, bis der Teufel sein Ziel erreicht hat. Die Welt ist bei uns zu Hause. Die Kinder werden von dieser Welt geprägt, von was sie hören, von was sie sehen. Ja, ich bin auch in diesem Kampf mit meinen eigenen Kindern. Momentan sind das die Töchter. Der Sohn ist schon weg. Ja, was schauen wir? Und siehe da, diese Serie war sehr gut. Nein, war nicht gut. Weil da kamen viele Gedanken gut hinein, wo eben weltlich war. Verständnis der Ehe, der Familie, Der ganze LGBTQ-Gedanke, wo schleichend hineinkam. Wenn wir als Erwachsene sagen, wir können damit umgehen, Achtung, können wir wirklich? Oder werden auch wir beeinflusst von diesen Informationen, sodass wir dies einfach anfangen, ja, ist ja nicht so schlimm. Ich möchte ein bisschen klarer noch werden. Wenn vor 50 Jahren Sexualität vor der Ehe tabu war, ist es heute unter Christen gar kein Tabu mehr. Ja, man will noch diese Werte halten. Aber warum ist es so? Wir haben uns den Weltlauf angepasst. Immer mehr. Auch wenn wir sagen, nein, und dennoch wird es irgendwie toleriert. Ich hoffe, wir verstehen uns. Und es hat nicht nur damit zu tun. Das kann jeglicher Bereich unseres Lebens sein. Nochmal, wer nur bis an den Rand geht, merkt oft nicht, wann der Rand längst verschwunden ist. Lot hat sich entschieden, zählte bis nach Sodom. Und dann geschah es. Sodom wurde ein Teil von ihm. Ja, Sodom, was war das für eine Stadt? Wir müssen verstehen, vom geistlichen Aspekt war es eine grausame Stadt. Vielleicht vom Fleisch attraktiv, die ganze Umgebung attraktiv. Vielleicht hat es die schönsten Märkte gehabt. Alles, was der Mensch sich wünscht. Und dennoch, vom geistlichen Aspekt her, durch und durch gottlos. Ja, es war so gottlos, dass Abraham betet ja für Sodom. Und Abraham betet in 1. Mose 18, Vers 32, lesen wir, nach längerem Gebet Abrahams, ja, er handelt regelrecht mit Gott. Und schlussendlich betet er Folgendes, und er sprach, Vers 32, ach, zürne nicht, mein Herr, dass ich nur noch dieses Mal rede. Vielleicht finden sich 10 darin. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben, um den 10 willen. Also in dieser Stadt 10 Gerechte wäre. Aber da merken wir, nein, auch nicht 10 waren in dieser Stadt. Wie viele Einwohner diese Stadt hatte, weiß ich nicht. Aber diese Stadt und die gesamte Region war sehr fruchtbar. Da waren viele Städte. Und wir müssen verstehen, es war nicht so, dass diese Stadt von Gott nichts wusste. Wir haben die Ereignisse in 1. Mose Kapitel 14. In 1. Mose 14, wo ja, fremde Könige kommen. Sie erobern diese ganze Gegend. Und Lot wird auch gefangen genommen. Und da sehen wir einen Abraham, wie er Mut er hatte. Ein Mensch des Glaubens, aber auch ein Mensch, der gehandelt hat, wo es darauf ankam. Und es ging zur Rettung seiner Neffe. Und er nahm seine eigenen Leute und kämpfte gegen diese fremden Könige und ihre Mächte, Armee, und er siegt über sie, sodass er die Könige von Sodom und Gomorra befreite. Also sie erleben einen Mann Gottes, ja noch mehr, sie erleben einen Melchizedek, 1. Mose 14. Wer war dieser Melchizedek? Ein Hebräerbrief gibt uns ein bisschen eine Erklärung, wer dieser Melchizedek war. Ich verstehe Melchizedek als eine Erscheinung Gottes, eine Erscheinung wie der Engel des Herrn. Denn Abraham den Zehnten gab. Vom König, vom Sodom nahm er gar nichts. Aber den König Melchizedek. Ja, wer war dieser König? Nochmal, so wie ich es verstehe, Engel des Herrn. Also diese Könige von Sodom und diese ganze Gegend erleben einen Abraham. Sie erleben einen Melchizedek. Sie erleben, wie Gott durch einen Mensch am Wirken ist. Sie erleben, es gibt einen wahren Gott. Also auch für sie gab es einen Moment, wo sie sich entscheiden konnten. Wo sie sich, ich sage es mal so, erneuern konnten. Oder hinzu, in unserer Sprache, Bekehrung. Taten sie aber nicht. Sondern es wurde eher noch schlimmer. Und da auch bei Lot. Der Absturz wird offiziell. Nochmal die Zelte bis nach Sodom. Und dann lesen wir 1. Mose Kapitel 19, Vers 1, wo es steht: Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Es waren drei bei Abraham. Der eine war Gott, oder Engel des Herrn. Wir sehen, Gott geht nicht nach Sodom, sondern es sind die Engel, die gehen. Aber was lesen wir da? Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Wer sitzt unter dem Tor? In Sprüche 31, wo es ja um die fleißige Frau geht, um die gottesfürchtige Frau geht, dann wird auch ihr Mann beschrieben. Interessant zu sehen, die Frau, die arbeitet, die ist fleißig, die ist auch geschäftstüchtig. Ja, sie kauft Felder, sie verkauft und so weiter und so fort. Sie sorgt für ihren gesamten Haushalt, für die Knechte, für ihre eigenen Kinder und so weiter. Also unglaublich, diese Frau in Sprüche 31, und ihre Qualität war Gottesfurcht. Aber dann lesen wir über den Mann. Vers 23, ihr Mann ist wohl bekannt in den Toren, wenn er unter der Ältesten des Landes sitzt. Sie ist fleißig, er sitzt, okay. Ja, warum sitzt er da bei dem Tor? Wer sitzt am Tor? Wir sehen es auch im Buch Rut, was geschieht am Tor? Und genauso da auch, er sitzt nochmal, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Da waren die Vornehmsten des Volkes. Die Richter saßen beim Tor. Und was geschieht, wenn Lot unter dem Tor saß? War er nicht, weil er irgendein Straßenpenner war oder irgend sowas, sondern er saß unter die Vornehmsten Sodoms. Er wurde irgendwie ein Teil von ihnen. Er sitzt nicht mehr am Rand, er ist drin. Er hat Einfluss, Status. Lot ist ein Teil des Systems geworden, des Systems Sodoms. Ein Teil des Systems. Ja, und dennoch sagt Petrus, und das dürfen wir nicht vergessen, Lot war innerlich gequält, Tag für Tag. Er ist gerecht und leidet, aber er entscheidet nicht gegen dies, was ihm Leid brachte. Wir müssen verstehen, Leiden ersetzt keine Umkehr. Man kann über die Sünde klagen und trotzdem in ihr wohnen. Das geschieht doch auch in unserem Leben. Wir erkennen, was uns zu Sünde verführt. In einem Gespräch mit einer jungen Frau, gerade letzt, sagte sie mir, weißt du, jedes Mal, wenn ich in Instagram gehe, werde ich von vieles gefangen genommen. Ja, ich sündige auch. Eigentlich ist der Rat ganz einfach gewesen, lösche es doch. Ist ganz einfach, nimm dein Handy, lösch den Instagram, aber lösch nicht den Instagram, lösch dein Account. Da ist der Kunst. Weil, ja, sie sagt, ja, ich habe Instagram gelöscht. Aber der Account, ja, dieser Schritt war noch nicht da. Und sie sagte, ja, nach einer Woche habe ich Instagram wieder installiert und mein Account war ja noch aktiv. Ja. Ich hoffe, wir verstehen, was ich meine. Man leidet, aber man ist nicht bereit, den Weg zu gehen, damit dieser Leid mal ein Ende hat. Paulus sagt dem Timotheus sehr, sehr klar, fliehe die Begierde der Jugend. Fliehe heißt nicht, ja, lerne damit umzugehen, sondern lass es hinter dir und blicke nicht mehr zurück. Das kommt auch auf Lot noch zu. Diese Lektion wird er noch bekommen. Aber nochmal, Leiden ersetzt keine Umkehr. Und Lot ist der Mann, der Sodom verurteilt, aber Sodom als Adresse behält. Ja, Geschwister, auch wir wissen oft, was Gott missfällt. Wir spüren die innere Not. Wir leiden an den Zuständen. Wir beten vielleicht sogar darüber. Aber wir ziehen nicht die Konsequenz. Wir bleiben, wo wir nicht bleiben sollten. Wir hoffen auf Veränderung, ohne den Ort zu verlassen, der uns bindet. Ohne dies zu verlassen, was uns bindet. Wir müssen verstehen, geistliche Einsicht ohne Gehorsam geschieht etwas ganz Tragisches. Es verhärtet das Herz. In vielen Seelsorgegesprächen bekommt man dies mit. Mein Gewissen redet nicht mehr zu mir. Warum nicht? In jungen Jahren war das Gewissen noch da, aber man hat sich an Sünde gewöhnt. Und die Sünde wurde ein Teil von uns. Oder ein Lebensstil, der falsch ist und so weiter. Und auf einmal verschwindet auch das Gewissen. Nochmal, geistliche Einsicht ohne Gehorsam geschieht genau dies. Es verhärtet das Herz. Wer das Falsche erkennt, aber keine Entscheidungen trifft, hat die Entscheidung bereits getroffen. Kommen wir zum nächsten Stufe, fünfter Punkt. Wenn es ernst wird. Wo es ernst wird, nimmt keine Lot mehr ernst. Wir lesen in 1. Mose 19, Vers 14, da kommt ja das Gericht über Sodom. Das Gericht wird vorausgesagt. Und da lesen wir Vers 14, da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach: Macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Ja, das ist ein tragisches Ereignis. Sie, auch seine Schwiegersöhne, hat eine Chance gehabt, ihr Leben zu retten. Aber wir sehen, sie nahmen ihm doch gar nicht ernst. Ja, Lot warnt. Ja, endlich warnt er. Aber es ist zu spät. Sie spotten über ihn. Sie lachen über ihn. Warum? Weil Lots Leben jahrelang gepredigt hat, so schlimm ist es doch nicht. Es ist doch nicht so schlimm. Ja, jahrelang hat er sogar diese Gegend der Sünde genossen. Er hat davon Profit gehabt. Und da, wo es drauf ankam, hat er keine Vollmacht mehr gehabt. Wer Kompromisse lebt, verliert geistliche Autorität. Ja, Worte bleiben, aber das Gewicht geht, das Autorität verschwindet. Ja, Kompromiss macht aus Warnung ein Geräusch. Du redest, aber niemand glaubt dir. Sie glaubten Lot gar nicht. Sie konnten ihm gar nicht ernst nehmen. Er hatte keine geistliche Autorität gehabt. Gehen wir zum nächsten Punkt. Sechster Punkt. Die Welt verachtet ihn. Wir haben gesehen, seine Schwiegersöhne nehmen ihn nicht ernst, aber auch die Welt verachtet ihn. Vers 9. Sie aber sprachen: Mach, dass du fortkommst. Und sie sagten: Der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen. Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Und sie drangten heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Das ist ein grausames Ereignis da. Ja, diese ganze Geschichte zeigt, wie pervertiert diese gesamte Gesellschaft in Sodom war. Aber nochmal, sie verachten ihn. Ja, die Welt respektiert keine Christen, der sich anpasst, bis es brennt. Und dann plötzlich Moral spielt. Ich hoffe, wir verstehen diese Gedanken. Und ich glaube, wir stecken alle in diese Gefahr. Nochmal, ich glaube, wenn es Lukas 17, dieses Beispiel von Lot genommen wird, ist es eine tiefe Lektion für uns. So wird auch das Christentum in der Endzeit sein. So wie ein Lot. Man passt sich den Weltlauf an. Es ist eine große Gefahr auch in der Gemeinde. In der Gemeinde fragt man sich oft diese Frage: Wie kann ich attraktiv werden für die, die draußen sind? Also für den Ungläubigen. Geschwister, das ist ein ganz gefährlicher Gedanke. Das heißt nicht, dass wir jetzt einfach so leben müssen wie in der Steinzeit und so auch unseren Gottesdienst gestalten können. Ja, wir benutzen auch Technologie. Sie ist auch von Gott gegeben. Aber der Gottesdienst ist für wem da? Für Gläubige, für wiedergeborene Christen, damit sie erbaut werden, Christus ähnlicher werden, heiliger werden. Aber wenn ich meinen Gottesdienst anpassen muss zu der Welt, dann werde ich natürlich denen ihren Maßstab nehmen und den Maßstab Gottes irgendwie in die Ecke stecken. Aber es soll ja so sein, wenn wir Gottes Maßstab predigen, wenn wir Gott leben, soll durch diesen Maßstab, durch Gottes Wort, der überführt, der Ungläubige, der in diesen Raum hineinkommt, mit Furcht und Zittern hoffentlich nach Hause gehen und verstehen, ich brauche diesen Gott. Ich brauche diese Art Erlösung. Er muss Gott verstehen. Er muss Gott erleben. Durch unser Leben, durch unsere Gemeinde. Wo wir aber anfangen, uns anzupassen, dann wird sehr bald der Gottesdienst auch so aussehen. Und ich glaube zu sagen, dies ist ein großes Problem im Christentum heute. Wo auch in der Stadt, in der Region Zürich, und da erleben wir dies, wo vieles einfach angepasst wird. Und die Predigt ist dementsprechend auch so. Geschwister, wir wollen uns persönlich nicht anpassen, aber auch nicht Gott den Welt anpassen. Unsere Welt braucht Gott. Und wir sind Botschaft in Christi Stadt. Lot war es nicht mehr. Und dann, wo es darauf ankommt, hat die Welt ihm verachtet. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch. Ich musste damals auch in der Schweizer Armee dienen. Die Schweiz hat ja Wehrpflicht, wie ihr vielleicht auch wisst. Also keine Angst, im Notfall, die Schweizer sind da. Ja. Und ich kann mich erinnern, wir waren am Botschaft in Bern, US-Botschaft, mussten wir bewachen, ich und noch ein Kollege. Und wir haben viel über Glaube geredet. Er war nicht gläubig. Und er sagte mir, weißt du, ich war in einer Gemeinde lange Zeit. Diese und jene Gemeinde. Aber er sagte mir, weißt du, warum soll ich an Jesus glauben? Weil in die Gemeinde, wo ich war, war es nicht anders als auch da, wo ich sonst hingehe, in die Partys, wo ich hingehe und in der Welt, wo ich bin. Es war nicht anders. Ja, einfach Gott war noch dabei. Aber das war es dann auch. Die Sprache war gleich. Der Lärm war gleich, also der Geräuschpegel war gleich und die Party war auch fast gleich. Ja, was konnte ich ihm jetzt noch sagen? Ja, wir haben ein sehr gutes Gespräch schlussendlich gehabt. Aber sein Argument war genau dies, was wir jetzt bei Lot sehen. Sie nahmen ihm nicht mehr an. Oder ernst, sie verachtete ihn. Und was sagen sie? Du bist ja gar keiner von uns. Du bist ja ein Ausländer. Was willst du uns überhaupt sagen? Aber sie verachtete ihn, nehme ich an, weil er sich ihrem Lebensstil angepasst hat. Und dann kommt der moralische Tiefpunkt in seinem Leben. Er ist bereit, etwas zu tun, was kein Vater je machen würde, hoffe ich. Was tut er? Diese Männer, sie kommen. Und da lesen wir, wie die Männer dieser Stadt sein Haus umzingeln. Und wir lesen ab Vers 5 und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie raus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Da ging Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu. Und sprach, ach, mein Brüder, versündigt euch doch nicht. Hä? Ach, mein Brüder? Das ist vielleicht einfach so ein Wort, das man benutzt hat. Vielleicht auch ein bisschen schmeichelhaft. Aber sie waren eigentlich nicht seine Brüder. Weder geistlich noch leiblich. noch was Volk angeht. Und dann, siehe, Vers 8. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diese Männer tut nichts. Sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Verstehen wir, was da geht? Nehmt meine Töchter, vergewaltigt sie, bringt sie sogar um. Hauptsache, diese zwei Männer geschieht nichts. Können wir dies einordnen? Wir müssen verstehen, Gott gab Lot erstmal eine Verantwortung, seine Ehe und Familie. Aber durch dies, dass er seine Familie, ja auch seine Ehe, wenn wir Gott noch sehen, geistig schon lang vernachlässigt hat und immer nach dem Fleisch ging, war ihm in diesem Moment seine eigene Ehre wichtiger. Und vielleicht noch ein anderer Punkt, jegliche Gottesvertrauen hat er auch nicht gehabt. Aber seine Ehre war ihm wichtiger. Diese Ehre, diese fremde Männer zu schützen, als in gewisser Hinsicht das höchste Gut, wo er bekam. In gewisser Hinsicht, Achtung, seine Kinder. Und er war bereit, seine Töchter dahin zu geben. Für das Grausamste, was man sich vorstellen kann. Wie tief ist dieser Mann gefallen? Wie tief? Wir müssen verstehen, Geschwister, Kompromiss. Der Kompromiss endet nie dort, wo man ihn beginnt. Es wird immer und immer schlimmer. So dass einer Lot in dieser tiefe moralische Tiefpunkt angekommen ist. Und ich glaube, diese Entscheidung, wo er getroffen hat, seine Töchter dahin zu geben, hat auch seine Töchter extrem geprägt. Wie kommen wir noch? Das ist der letzte Punkt noch nachher mit den Töchtern. Ja, von diesen Ereignissen kommen wir zum achten Punkt oder achten Station. Da kommt der Flucht. Da kommt der Flucht, Vers 17 bis 20. Er muss Sodom verlassen. Und wir sehen, dieser Mann, der sehr reich war, dieser Mann, der sehr viel Hab und Gut hatte, sehr viel Vieh hatte, Zelte hatte, hat durch diese Entscheidung, in Sodom zu leben, schlussendlich alles verloren. Aber trotz Gericht, der unmittelbar vor der Tür stand, was tut er? Vers 17 bis 20. Und es geschah, als sie hinausgeführt hatten, da sprach einer, rette deine Seele und schaue nicht zurück. Steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend. Rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Aber Lot sprach zu ihnen, ach nein, mein Herr, siehe doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast, aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich erteilen, so dass ich sterben müsste. Eigentlich würde man sagen, wie bitte? Jetzt, wo das Gericht unmittelbar vor der Tür steht, du bist jetzt nur falsch entschieden hast, diskutierst du noch mit Gott? Was ist dieser Mensch, der dann noch mit Gott diskutiert? Gott sagt, flieh auf das Gebirge. Lot sagt, nicht so, mein Herr, ich will nach Zoar. Selbst jetzt wird aus Gehorsam was? Eine Diskussion. Selbst jetzt. Er diskutiert noch mit Gott. Der Mensch, der eben noch gerettet wird, will immer noch seinen Zwischenweg. Lot, trotz Gericht, hat nichts gelernt. Er will immer noch seinen eigenen Weg gehen, nach seiner eigenen Vorstellung. Gott sagt, geh ins Gebirge. Er sagt, ja, Gebirge. Gebirge, wirklich? Muss das sein? Ja, es muss sein. Und was heißt das für uns? Kompromiss macht aus Gottes Wort einen Vorschlag. Verstehen wir diese Gedanken? Ja, Gott sagt du und dies und jenes. Du sagst, okay, aber. Und dann machst du einen Kompromiss. Nochmal, wenn wir vorher gesagt haben, Paulus sagt Timotheus, fliehe die Begierde, das heißt, fliehe. Trenne dich von all dem, was dich zur Sünde verführt. Liebe deine Feinde. Das sind alles so ganz klare Worte im Wort Gottes, wo wir gar nicht einen Ausweg oder einen Zwischenweg suchen müssen. Dennoch tun wir es, weil es uns nicht passt. Wem passt das nicht? Unser Fleisch. Kompromiss macht aus Gottes Wort einen Vorschlag. Und da sehen wir dieses tragische Ereignis Lots Frau. Und Jesus selbst sagt, gedenkt an Lots Frau. Gedenkt an sie. 1. Mose Kapitel 19, Vers 26, da lesen wir: Und Lots Frau schaute zurück hinter seinen Rücken, da wurde sie zu einer Salzsäule. Sie schaute zurück. Und wir müssen verstehen, Geschwister, das ist nicht nur dieser einen Blick, das ist ein Herztest. Wer zurückschaut, zeigt, dass er nicht wirklich loslassen will. Nochmal, dieses kleine Beispiel mit dem Instagram. Es mag banal aussehen, aber es war tatsächlich, ich habe mir noch eine hintere Tür offen gelassen. Der Account wurde nicht gelöscht. Und so wusste ich, ich kann allzeit zurück. Und so war es auch bei der Frau von Lot. Es war eine Herzenseinstellung. Sie geht sehr wohl mit den Füßen, aber innerlich bleibt sie in Sodom. Ihr Herz bleibt in Sodom. Lots Frau ist die Person, die gerettet werden will, aber Sodom nicht verlieren will. Und so sind auch viele, viele Christen. So ist auch das Christentum teilweise heute. So sind viele Gemeinden heute. Ja, an jeder prüfe auch sich selbst. Und wo ich diese Predigt vorbereitet habe, wusste ich, habe ich etliches auch erkannt in meinem persönlichen Leben, was ich anders angehen muss, was ich entfernen muss, wo ich Kompromisse eingegangen bin. Und ich sage euch ganz offen, ich bin immer noch in diesem Kampf. Aber ich verstehe sehr wohl, was ich machen muss. Da kommt aber dieser Punkt, tu es, tu es. Ja, warum ist das so schwerwiegend? Warum ist dies so schwerwiegend, was mit der Frau Lots passiert ist? Nochmal dieser Blick zurück, weil es zeigt, Sodom war längst im Haus. Lot hatte seine Familie so lange bis nach Sodom geführt, bis Sodom Normalität wurde. Was der Vater duldet, wird Heimat. Und was Heimat ist, davon trennt man sich nicht ohne Schmerz. Der Blick zurück ist nicht Neugier. Der Blick zurück ist Sehnsucht. Sehnsucht. Und Sehnsucht nach Sodom tötet. Sehnsucht nach Sodom tötet. Ja, Geschwister, wo sind wir äußerlich mit Gott unterwegs, während unser Herz noch an Sodom hängt? Wir können heute Morgen da sitzen, äußerlich fromm, ganz aktiv mitsingen, mitbeten, aber innerlich tot sein. Innerlich nicht wirklich dabei zu sein, sondern in Sodom. Wo haben wir nicht wirklich verlassen, sondern nur Abstand genommen? Innerlich jederzeit bereit, zurückzugehen. An jeder prüfe sich selbst. Kommen wir zum 10. Punkt, Lots Töchter. Sodom ist draußen, aber immer noch in ihnen. Und da kommen wir zu einer, aus meiner Sicht mindestens, ja, eine der schlimmen Geschichten im Wort Gottes. Das eine Punkt war schon genug schlimm, dass Lot seine Töchter geben wollte, dass ihnen diese ganze Gräuel geschieht. Aber was geschieht jetzt? Es kommt zu Isolation. Wir müssen verstehen, Lot konnte ja auch zurück nach Abraham gehen. Er konnte, glauben wir es? Er konnte. Ich glaube, dass wenn Gott ihm sagt, in den Gebirge, war es nicht in den Gebirge auf der anderen Seite des Jordans, also das heutige Jordanien, sondern er musste in die Gebirge fliehen, wo es Richtung Innere des Landes geht, nach wo Abraham wohnt. Tut aber nicht. Schlussendlich kommt er in der Gebirge, aber in andere Gebirge. Und dann kommt es zu Isolation. Wir lesen Vers 30 und da sieht man, wie tief er gefallen ist. Wie tief er gefallen ist wegen seiner Entscheidung. Vers 30, und er wohnte in einer Höhle, er und seine beiden Töchter. Wie tief konnte er fallen? Er konnte ja zurückkehren, aber wir sehen, dieser Mann hat alles verloren, was er hatte. Alles. Und dann Höhle, Angst, Rückzug, keine geistliche Halt, keine Ordnung, keine tragende Leitung, nichts war da. Wenn man jahrelang von Sodom geprägt wird, endet man nicht automatisch heilig, nur weil man den Ort gewechselt hat. Und das sehen wir jetzt auch bei den Töchtern. Was geschieht da? Ganz kurz, 31, 32, da sprach die Ältere zu den Jüngern, unser Vater ist alt und es ist kein Mann mehr auf der Erde, der zu uns kommt, zum Kommen könnte, nach dem Weise aller Welt. So komm, wir wollen unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. Also, die Töchter sehen wir, der Gedanke Sodom war tief in ihnen. Tief, tief. Und so kommt es zu Inzucht. Wir können jetzt auch noch über Wein reden, über Alkoholeinfluss. Sie wussten, irgendwann, wenn er genug getrunken hat, und er ist sowieso ein bisschen depressiv und diese ganzen Umstände, alles ist nicht wirklich so glücklich. Er wird die Freude am Alkohol haben, aber wo er die Freude am Alkohol haben wird, wird er auch nicht wissen, was er tut. Und so kam es. Und wir sehen mehrmals so tragische Ereignisse im Wort Gottes. Siehe auch Noah. Auch da ging es schlussendlich unter der Einfluss des Alkohols um Art sexuelle Sünde. Aber die Töchter sind bereit, eine Inzucht zu treiben mit ihrem eigenen Vater. Nochmal, die Bibel verschweigt es nicht. Und die Bibel gibt uns dennoch genau da eine Warnung, wie schlimm Sünde ist und zu was Sünde eine gesamte Familie führen können. Und diese Entscheidung eines Lots, die Zelte bis nach Sodom, später in Sodom, später ein Teil des Systems zu werden, prägte Frau, Kinder, so dass schlussendlich nochmal zwei Völker entstanden sind aus Lot durch Inzucht. Zwei Völker, Moab und Ammon. Moab und Ammon. Und diese zwei Völker waren schlussendlich Feinde Israels geworden. Ja, man kann Sodom verlassen und trotzdem Sodom im Denken behalten. Und wenn Sodom im Denken bleibt, kommt Sodom irgendwann in den Taten heraus. Deshalb soll es uns nicht egal sein, was unsere Kinder sehen, welche Serie sie sehen, welche Filme sie sehen, mit welchen Menschen sie Umgang haben, weil all dies wird sie schlussendlich prägen. Achtung, wir reden über unsere Kinder, auch uns wird es prägen. Auch uns wird es prägen. Auch uns wird es prägen. So kommen wir zum letzten Gedanke, oder zweitletzte, der Ruf zur Umkehr. Lot ist gerecht, aber doch ein Warnschild. Gott rettet ihn, ja. Aber sein Leben zeigt, man kann gerettet sein und trotzdem geistlich ruiniert bleiben. Und wenn jemand in diesem Raum sagt, Hauptsache gerettet, dann bezweifle ich, ob du überhaupt ein Kind Gottes bist. Dann bezweifle ich, ob du ein Kind Gottes bist. Weil durch den Geist Gottes wirst du diese Gedanken gut nicht haben können. Hauptsache gerettet. Weil wenn du Hauptsache gerettet sagst, sagst du, ich kann weiter in meiner Sünde leben. Aber unsere Sünde, das war der Grund, warum Gott seinen Sohn geopfert hat. Das war der Grund vom Kreuz von Golgatha. Sünde trennt von Gott. Gott hasst Sünde. Und das ist auch diese Rede zu uns. Zu Lot liebte irgendwie diesen Umgang in einem sündigen Umfeld. Hassen wir die Sünde? Verabscheuen wir Sünde? Verstehen wir, was am Kreuz von Golgatha wirklich geschehen ist? Wenn Gott, der Vater, seinen Sohn verlässt, ja, Jesus sagt, Eli, Eli, lema sabachthani, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Auf diesem Moment erleben wir den einsamsten Ort auf Erde, wo Gottes Zorn, das Gericht über seinen Sohn kam, die Strafe, die wir verdient haben, sein Sohn auf sich nahm. Sünde trennt von Gott. Wir können Sünde nicht lieben, auf irgendeine Art und Weise. Darum vier klare Konsequenzen. Tritt Entscheidungen nicht nach dem Fruchtbaren, sondern nach dem Heiligen. Spiel nicht mit der Nähe zur Sünde. Bis nach Sodom ist schon zu nah. Verhandle nicht, wenn Gott spricht. Gehorsam ist kein Kompromissvertrag. Nochmal, verhandle nicht, wenn Gott spricht. Und wenn du deine Familie liebst, deine Ehefrau, Ehemann, Kinder, Enkel. Wenn du deine Familie liebst, dann verlasse Sodom nicht nur geografisch, sondern auch geistlich. Ja, Sodom dient als eine endzeitliche Warnung. Jesus sagt, so wird unsere Welt sein. Ich habe gerade einen Vortrag gehört, 50 Jahre alt, bekannter Prediger, und er sagte, so wird die Welt aussehen, kurz vor der Kommen des Herrn. Und es war sehr interessant, wie er beschreibt sexuelle Unmoral. Er beschreibt die ganze LGBTQ-Gedanke gut. Natürlich anhand vom Wort Gottes erkannte er es. Und es ist erschreckend zu sehen, wie wir mitten in diese Gedanke gut drin leben. Aber dann wiederum noch mehr erschreckend zu sehen, wie das Christentum sich diese Gedankengut sukzessiv anpasst. Wir sind oft nicht bis nach Sodom, sondern in Sodom. Geschwister, das Kreuz von Golgatha soll uns aufrütteln. Sünde trennt von Gott. Und deshalb sagt Jesus, gedenkt an Lots Frau, dieser Blick zurück. Ihr Herz war nicht dabei. Das Kreuz von Golgatha offenbart, wie grausam Sünde ist. Und dann wiederum, wie groß Gottes Gnade an uns alle ist. Der Herr ist noch nicht gekommen. Es ist noch nicht zu spät. Es ist nicht zu spät für Erneuerung und nicht zu spät für Bekehrung. Entscheide heute, wem du folgen willst. Amen. Ich möchte nur ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, wir danken für dein Wort. Auch für diese Geschichte Lots, wo so klar ist, wo Lot nicht verschönert, sondern uns ein klares Bild zeigt von einem Mann, der dich erkennt, ja, der sogar dazugehört, aber dann sich sukzessiv der Welt anpasst und schlussendlich ein Teil dieser Welt wird. Herr, Lot dient uns als Warnung. Du, Herr, selbst hast Lot erwähnt in deiner Endzeitrede und gesagt, so wird die Welt sein. Und Lot ist ein Bild, so wird auch das Christentum sein. Und Herr, danke, dass wir auch heute erfahren, es ist noch nicht zu spät. Zur Erneuerung und zur Bekehrung. Ich möchte einfach beten, dass wir als Gemeinde erkennen, was du von uns erwartest. Du willst, dass wir ein Leben führen, ganz zu deiner Ehre. Du willst, dass wir dir ähnlicher werden, Herr Jesus. Dass wir so wandeln, wie du gewandelt hast. Ja, du sagst sogar, seid heilig, wie ich heilig bin. Aber du siehst die unter uns, die dich noch nicht kennen als ihrer Herr, Heiland und Erlöser. Ich möchte einfach beten, dass du auch sie begegnest, dass sie verstehen, diese Welt hat ihnen nichts zu bieten, außer dies, dass sie ewig verloren gehen. Und dass du, Jesus, alles vollbracht hast am Kreuz von Golgatha, um uns zu erlösen. Die Strafe lag auf dich, Herr Jesus. Herr, lass es jeder Einzelne, der dich noch nicht kennt, dass er dies erfährt. Und dass er Ja sagt zu dir. Und dass er zu einer neuen Schöpfung werden kann. Vom Neuen geboren durch deinen Geist. Herr, danke, dass wir wissen, du wirkst. Aber Herr, wir erkennen auch, heute ist noch Gnadezeit. Und dennoch, wir wissen, du kommst bald. Maranatha. Amen. Amen.